ich bin jetzt gespannt, ob wir das mit der Technik jetzt schaffen. Wir haben die Präsentation auf den Computer übertragen. Mal sehen, wenn sie ein bisschen durcheinander würfeln sollte, dann liegt das an der Übertragung. Ich hoffe aber, dass sie trotzdem ihren Dienst tut. Heute wollen wir uns die Frage stellen, die wir ja auch schon eben im Missionsvortrag die ganze Zeit besprochen haben eigentlich. Wie kann jemand zu Gott finden, der eigentlich absolut nichts mit Gott am Hut hat? Denn in Thailand ist ja genau das unsere Herausforderung. Menschen im 21. Jahrhundert, die Internet haben und alles, aber immer noch Figuren anbeten, wie wir es aus der Bibel kennen von vor 2000 Jahren. Solche Menschen mit der Botschaft von Jesus zu erreichen. Wie soll das möglich sein? Und es gibt im Alten Testament eine Person, die den Thailändern sehr, sehr ähnlich ist an dieser Stelle. Und in deren Leben wollen wir heute beispielhaft einen Blick werfen. Und so lesen wir in 2. Könige: Naaman, der Heeroberste des Königs von Aram, war ein bedeutender Mann vor seinem Herrn und angesehen. Naaman ist ein Name, der eigentlich einfach nur Freundlichkeit bedeutet. Also so wie wirklich wörtlich das Wort Freundlichkeit, als hätte man ihn freundlich, also man ruft: Freundlichkeit, komm her. Ach, guck mal, der kleine Freundlichkeit hat wieder was fallen gelassen, vielleicht als er klein war. Also so müsst ihr so vor Augen haben. Naaman heißt Freundlichkeit. Er war Aramäer. Also aus dem Nachbarland, im heutigen Syrien, dem Nachbarland von Israel. Und Aram, wissen wir, war in ständigem Konflikt mit Israel. Etliches wird uns davon in den Königebüchern berichtet. Unter anderem auch ein interessantes Detail über den Glauben der Aramäer. Und so lesen wir nämlich dort, wie sie nach einer Niederlage sagen: Die Götter der Israeliten sind Berggötter, darum waren sie uns überlegen. Lasst uns jedoch in der Ebene mit Israel kämpfen, dann wird es sich zeigen, ob wir ihnen nicht überlegen sein werden. Wir alle wissen, ein größeres Missverständnis darüber, wer und wie Gott ist, kann man eigentlich fast gar nicht haben. Und doch sieht so eben das Weltbild eines Götzendieners aus. Und wir lesen dann auch weiter gleich über Naaman. Er war ein bedeutender Mann vor seinem Herrn und angesehen, denn durch ihn hatte der Herr Sieg für Aram gegeben und der Mann war ein Kriegsheld. Naamans Erfolg und Ansehen war nicht sein eigener Verdienst, auch nicht der seiner Götzen. Es war tatsächlich Gott gewesen, der ihm das Gelingen in seinem Leben geschenkt hatte, wird uns hier deutlich gesagt. Ja, Gott machte ihn sogar richtig erfolgreich. Aber Naaman wusste davon nichts. Ebenso ist es auch heute mit unseren Thailändern in Thailand. Wer gibt ihnen denn in unseren Thailändern all das Gute in ihrem Leben? Gott. Aber sie wissen absolut nichts davon. Sie leben in völligem Unwissen. Ja, in ihrem Weltbild, genauso wie in diesem Weltbild von Naaman, gibt es überhaupt gar keinen Platz für Gott. Für einen allmächtigen Gott, der nicht nur einfach eine Figur ist, vor der man sich niederwerfen kann. Wie also soll sich so jemand bekehren? Nun, Gott hatte schon einen Plan mit Naaman. Denn wir lesen, der Mann war ein Kriegsheld, aber aussätzig. Naaman hatte alles. Er war stinkreich, wie wir gleich noch sehen werden, aber nicht einmal der ärmste Sklave in Syrien wollte nun in seiner Haut stecken. Wir wissen nicht genau, was man heute medizinisch unter Aussatz zu verstehen hat. Wir wissen nur, es war irgendeine Form von Hautkrankheit. Wäre Naaman Israel gewesen, hätte er gewusst, dass sein Problem noch weitreichender ist als nur eine Hautkrankheit. Denn diese Krankheit trennte ihn von der Möglichkeit, Gemeinschaft mit dem Schöpfer der Welt zu haben und verlangte, sich von allen anderen zu separieren, außerhalb des Lagers zu gehen, außerhalb der Stadt zu gehen. Gott lässt diese Not zu, damit Naaman ihn finden kann. Denn, so schreibt C.S. Lewis einmal sehr treffend, Gott flüstert in unseren Freuden, er spricht in unseren Gewissen. In unseren Schmerzen aber ruft er laut. Sie sind sein Megafon, eine taube Welt aufzuwecken. Wie ist oder war das denn in unserem Leben, jedem Einzelnen von uns? Wie sah eure eigene Geschichte auf dem Weg zu Jesus aus? War da sie auch irgendwo von Leid geprägt, das Gott bewusst zugelassen hat? Wir Menschen sind ja ganz schön resistent, wenn es um Veränderung geht in unserem Leben. Doch wie viel mehr gilt das in Bezug auf unsere Werte, unseren Glauben und vor allen Dingen unser gesamtes Weltbild? Man sagt deshalb auch, wer sich verändert, hat entweder genug gelernt oder er hat genug gelitten. Wer sich verändert, hat entweder genug gelernt oder genug gelitten. Wäre Naaman Israelit gewesen, dann hätte vielleicht auch diese Krise in seinem Leben alleine schon ausgereicht, weil Gott ja prinzipiell bekannt war, so wie bei jedem, der aus christlichem Elternhaus kommt und auf Abwegen unterwegs ist, wer vor Gott wegläuft. Denk nur einmal an das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Da ist es die Hungersnot, die im Endeffekt ihn dazu bringt, nach Hause zurückzukehren. Aber er wusste immerhin, woher hingehen musste. Er kannte seinen Vater. In der Gottesferne eines Naaman aber, oder eben auch vieler eurer nichtchristlichen Freunde hier, oder auch unserer Thailänder, reicht eine Krise alleine allerdings nicht aus, um Gott zu finden. Sie wissen viel zu wenig von ihm, um bei ihm anzukommen. Darum brauchte Naaman in seiner Krise einen Wegweiser zu Gott, einen Missionar. Und Gott hatte Naaman sogar einen in sein Haus gebracht. Oder genauer gesagt, einen. So lesen wir, und die Aramäer waren auf Raub ausgezogen und hatten aus dem Land Israel ein junges Mädchen gefangen, weggeführt. Das kam in den Dienst der Frau des Naaman. Und sie sagte zu ihrer Herrin, ach, wäre mein Herr doch vor dem Propheten, der in Samaria wohnt, dann würde er ihn von seinem Aussatz befreien. Wer war dieses Mädchen? Uns wird kein Name genannt. Aber dem hebräischen Wortlaut nach wird sie wahrscheinlich so jung gewesen sein, dass sie vielleicht gerade mal die 10-Jahres-Grenze erreicht hat. 10-jähriges junges Mädchen. Jungscher Alter. Sie muss aus einer frommen Familie gekommen sein, denn wir wissen aus den Königebüchern zuvor, dass Israel sich eigentlich als gesamtes Volk ziemlich von Gott entfernt hatte. Sie selber hatten angefangen, Götzen anzubeten. Und Gott hatte nur einen kleinen Überrest an Gläubigen sich in Israel bewahrt, so lesen wir. Ich glaube, die Stelle wird jetzt auch aufgeblendet. Da heißt es, sagt Gott, ich habe 7000 in Israel übrig gelassen, aber ich habe 7000 in Israel übrig gelassen, alle die Knie, die sich nicht vor dem Baal gebeugt haben und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat. Nur 7000. Und das Mädchen muss irgendwie aus diesen Kreisen gekommen sein, denn sie wusste von dem Propheten in Israel. Sie hatte ihn auf dem Schirm und sie glaubte. Also auch hier ließ Gott wieder Leid zu, bewusst, zugunsten der Rettung eines anderen Menschen. Die Tatsache, dass das Mädchen sich so ernstlich um Naaman sorgte und dass sie es sogar wagte, ihrer Herrin gegenüber diesen Wunsch zu äußern, diese Aussage zu treffen, und dass ihre Herrin das auch noch, also die Frau von Naaman, so ernst nahm, zeigt uns zwischen den Zeilen, wie es wohl im Hause von Naaman zugegangen sein muss. Im Hause von Freundlichkeit. Offensichtlich war das mehr als nur ein Name. Und dieses kleine Mädchen hatte gewiss nie ein Seminar dazu belegt, wie evangelisiere ich einen Götzendiener. Und doch tat sie genau das in diesem Moment. Ihre Botschaft war ganz einfach. Ach, ich wünschte nah, man würde Heilung erfahren. Ehrliches Mitgefühl. Unser Gott in Israel könnte das tun. Naaman müsste ihn nur aufsuchen. Sein Prophet ist in Samaria. Das war im Grunde ihre Nachricht. Das war alles. Keine religiöse Lehre, kein philosophisches Gespräch oder Argument, das zum Nachdenken anregt. Eine ganz einfache, ehrliche Aussage, hinter der allerdings ganz, ganz viel Glauben steckt. Das Mädchen war sich absolut sicher, dass der Elisa, der Prophet Naaman, heilen könnte und würde. Sie schien sich also wohl keine Sorgen darum zu machen, was die Konsequenzen sein könnten, wenn jetzt Naaman da wirklich hingeht, aber nicht geheilt würde. Wie hätten wir in dieser Situation reagiert? Können wir so selbstverständlich reden von dem, bei dem Erlösung zu finden ist? Mal Hand aufs Herz. Geben wir bei Problemen, die wir uns andere anvertrauen oder die wir sehen, eher menschliche Ratschläge, anstatt gleich und unterschlagen eigentlich Gott? Oder ist er prinzipiell unsere erste Adresse für alles, was in unserem Leben an Sorgen ist? Doch wer war jetzt eigentlich dieser Prophet, von dem sie geredet hat? Es war Elisa. Elisa war der Nachfolger von dem großen Propheten Elia. Und gleich am Anfang durfte er einen Wunsch äußern. Und sein Wunsch war, mit dem doppelten Maß an Heiligen Geistes ausgerüstet zu werden wie Elia. Und diesem Wunsch wurde stattgegeben. Und so kommt es, dass Elisa in seinem Dienst ganz, ganz viele Wunder getan hat. Und sein Name bedeutet, Gott rettet. Und das ist nicht ganz ohne Grund. Ganz, ganz ähnlich wie die Bedeutung von dem Namen von Jesus, was bedeutet, Jahwe rettet. Und es ist interessant, das könnt ihr selber mal überprüfen, indem ihr die Geschichte von Elisa lest und auf der Karte guckt, in welchen Orten er was gemacht hat, dass Jesus später ganz ähnliche Wunder an Orten gemacht hat, die nur 1-2 Kilometer daneben liegen. Elisa war eine Vorschattung, ein Vorbild für Jesus, auf Jesus hin. Und Jesus hat, um das zu bekräftigen, sein Wirken auch in der Art und Weise eben an Anknüpfung so ausgerichtet. Wenn wir also in folgendem Naamans Geschichte angucken und Elisa lesen, dann dürfen wir im Übertrag auf uns Jesus einsetzen. Und so lesen wir weiter. Und Naaman ging und berichtete es seinem Herrn. So und so hat das Mädchen geredet, das aus dem Land Israel ist. Da sagte der König von Aram, geh, zieh hin. Ich will dazu an den König von Israel einen Brief senden. Da ging er hin und nahm 340 Kilogramm Silber mit sich und 66 Kilogramm Gold und 10 Wechselkleider. Und er brachte den Brief zum König von Israel und er lautete so. Und nun, wenn dieser Brief zu dir kommt, so wisse, siehe, ich habe meinen Knecht Naaman zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz befreist. Naaman tut das logisch Naheliegendste. Er geht zum König von Israel. Er hatte ja keine Adresse von dem Propheten in Israel. Und er ging ganz selbstverständlich davon aus, dass ein so mächtiger Prophet selbstverständlich am Hofe des Königs zu finden wäre. Welcher König wäre so dumm und würde einen solchen Wundertäter nicht Tag und Nacht in seiner Nähe haben wollen? Nun, er hatte die Rechnung nicht mit dem König von Israel gemacht. So lesen wir nämlich weiter. Und es geschah, als der König von Israel den Brief gelesen hatte, da zerriss er seine Kleider und sagte, bin ich Gott, der die Macht hat, zu töten und lebendig zu machen, dass dieser zu mir sendet, einen Menschen von seinem Aussatz zu befreien? Ja, wahrlich, erkennt doch und seht, dass er nur einen Anlass zum Streit mit mir sucht. Der König wusste gar nichts von Elisa. Warum? Wie eben schon erwähnt, Israel hatte die Wege Gottes verlassen und Naaman war also im Grunde nur bei einem Götzendiener gelandet, wie er selbst einer ist. Das erinnert ein bisschen an die Gemeinde in Sardis in der Offenbarung, wo Gott sagt, ich kenne deine Werke, dass du den Namen hast, dass du lebst und du bist tot. Man könnte quasi sagen, du bist der König von Israel, aber geistlich bist du schon lange kein Israelit mehr. Das Zerreißen seiner Kleider war damals der Ausdruck tiefster Verzweiflung, wenn man absolut nicht mehr weiter wusste. Dem König kam Elisa nicht einmal in den Kopf in diesem Moment. Das stellt uns eigentlich die Frage, was bestimmt denn unser Leben? Wie oft bringen uns Dinge zur Verzweiflung? Oder machen uns Sorgen und wir handeln so, als würde es Jesus gar nicht geben? Wir zerreißen vielleicht nicht mehr unsere Kleider, aber es raubt uns den Schlaf. Da müssen wir uns fragen, welcher Lebensstil ist mir denn eigentlich gerade wirklich näher? Der des kleinen Mädchens oder der des Königs? Habe ich den Namen Christ, aber ich lebe eigentlich eher wie ein König in meinem eigenen kleinen Reich? Hänge mein Herz an Menschengemachtes? Denn was anderes, das, was ja ebenso Götzendienst ist, wie sich vor einer Figur zu verbeugen, wie wir aus der Bibel wissen? Die Habsucht? Hänge ich mein Herz an all die Dinge, die ich habe? Und habe nicht mehr wirklich Platz für Gott in meinem Alltag? Wenn wir so weltlich orientiert leben, dann brauchen wir uns nicht zu wundern, dass wir nicht natürlich über Jesus reden können. So natürlich, wie das Mädchen bei Naaman tat. Es würde sich nicht nur aufgesetzt und unnatürlich anfühlen, es wäre es auch. Die Frage, wie kann ich Wegweiser zu Jesus sein, hat also immer zunächst eine Rückfrage. Wie eng lebst du mit Jesus? Wie eng lebst du denn mit Jesus? Für Naaman gab es trotz des totalen Versagens des israelitischen Königs doch noch eine gute Nachricht. Wir lesen weiter. Und es geschah, als Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen hatte. Da sandte er zu dem König und ließ ihm sagen, warum hast du deine Kleider zerrissen? Lass ihn doch zu mir kommen und er soll erkennen, dass ein Prophet in Israel ist. Was uns das zeigt, ist, wenn Gott Rettung plant, dann soll es nicht an Menschen scheitern. Elisa hat irgendwie von dem Versagen des Königs Wind bekommen und sorgt dafür, dass Naaman ihn trotzdem finden kann. Und so kommt Naaman auch zu Elisa. Da kam Naaman mit seinen Pferden und mit seinem Wagen und hielt am Eingang zu Elisas Haus. Naaman klopft an die Tür von Elisa. Dieser Moment des ersten Anklopfens an die Tür Jesu ist ein kritischer Moment auf dem Weg zur Errettung. Das erste Mal sich an Jesus zu wenden. Denn Jesu Reaktion mag manchmal ganz anders sein, als wir das vielleicht erwarten. So auch hier in diesem Fall mit Elisa. Und Elisa schickte einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen, geh hin und bade dich 7-mal im Jordan. So wird dir dein Fleisch wiederhergestellt werden und rein sein. Da wurde Naaman zornig und ging weg. Und er sagte, siehe, ich hatte mir gesagt, er wird nach draußen zu mir herauskommen und hintreten und den Namen des Herrn, seines Gottes anrufen und wird seine Hand über die Stelle schwingen und so den Aussätzigen vom Aussatz befreien. Sind nicht Abana und Parpa, die Flüsse von Damaskus, besser als alle Wasser in Israel? Kann ich mich nicht darin baden und rein werden? Und er wandte sich um und ging im Zorn davon. Wie viele lassen sich zu Jesus einladen, aber haben dann sehr, sehr konkrete Erwartungen an ihn, wie er zu handeln hat in ihrem Leben? Wie Gott zu reagieren hat oder was für ein Gefühl er zu geben hat. Und wenn Gott nicht gleich liefert, dann ziehen sie grummelig davon. Doch warum macht Elisa ihm die Tür nicht auf in diesem Moment, persönlich? Wir können von drei Gründen ausgehen. Erstens, vor allen Dingen muss erst einmal Naamans Stolz geheilt werden. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Man könnte ja meinen, dass Naaman sich auf den Weg begeben nach Israel schon sehr demütig gewesen sei. Aber das war es nicht. Es war eher Verzweiflung als Demut, die Naamans Handeln bestimmte. Das wird hier deutlich. Jetzt, da er, Naaman, der Herr Oberst von Aram, mit seinem Tross und seinem ganzen Reichtum dasteht und der Prophet nicht mal einmal herauskommen will, persönlich, sondern nur einen Diener schickt, da wird auf einmal die ganze Sache mit der Heilung zweitrangig. Naaman ist in seinem Stolz verletzt und in seinen sehr konkreten Erwartungen enttäuscht. Das zweite ist, Naaman war noch unrein. Er war noch sündig. Ich habe ja schon am Anfang gesagt, dass seine Krankheit eigentlich, dass die Krankheit, die Naaman hatte, unter den Israeliten eigentlich dazu geführt hätte, dass er sich hätte isolieren müssen. Dass er nicht in den Tempel zu Gott kommen durfte. Dass er sich nicht mit anderen Israeliten hätte treffen dürfen. Denn diese Krankheit könnte ja andere anstecken. Und Gott gebrauchte diese Krankheit als Bild, deshalb auch diese Regel, gebrauchte diese Regel der Aussätzigen als Bild, um den Israeliten klarzumachen, was es heißt, von Sünde befleckt zu sein. Dass es nie nur Privatsache ist. Und wenn es auch niemand sieht, was ich tue oder lasse, Sünde ist ansteckend. Sünde befleckt andere. Und wie ansteckend und zerstörerisch. Darum konnte auch ein Gottgeweihter wie Elisa nicht einem Aussätzigen wie Naaman einfach so empfangen. Das ist damit auch ein Bild für unser aller Realität heute. Der Prophet aus Israel, der ist für alle da. Das ist im Grundsatz die Botschaft der ganzen Naaman-Geschichte. Aber Errettung ist und bleibt etwas Heiliges. Wir haben es ja vorhin mehrmals gesungen. Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Gottes Errettung schließt Leute aus. Nämlich die, die nicht bereit sind, Reinheit anzustreben, indem sie nicht nur ihre Sünden bekennen, sondern sich auch von ihnen abkehren. Buße tun, umkehren von ihren falschen Wegen. Buße heißt nicht nur bereuen, was man getan hat, sondern auch konkrete Gehorsamsschritte zu gehen, um die Sünde loszuwerden und sie nicht wiederzutun. Jesus sagt das mal sehr deutlich. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße, zur Umkehr. Wenn wir unsere Sünden, und dann heißt es im ersten Johannesbrief, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und darum eben auch der dritte Punkt, weshalb Elisa in dem Moment die Tür nicht aufmachte, persönlich. Jesus sehen setzt Gehorsam voraus. Das heißt ja, geh hin und bade dich 7-mal im Jordan. Eine ganz deutliche Anweisung, was er zu tun hat. Jetzt ist es an Naaman. Ist er bereit, diesen Schritt zu tun? Zum Glück hatte Naaman in dieser Situation Menschen an seiner Seite, die ihm halfen. Dort lesen wir nämlich Menschen, die ihm nicht nur halfen, die in sein Leben sprechen durften. Da traten Naamans Diener herzu und redeten zu ihm und sagten, mein Vater, hätte der Prophet eine große Sache zu dir geredet, hättest du sie nicht getan? Wie viel mehr, da er nur zu dir gesagt hat, bade und du wirst rein. Wieder mal sind es Diener, die Naaman zu lebensrettenden Wegweisern werden. Menschen, die ihm helfen, bei aller Emotion mal wieder den Verstand einzuschalten und klar zu denken. Wir alle brauchen von Zeit zu Zeit solche Leute in unserem Leben, die uns zur Seite stehen und uns helfen, Gehorsamsschritte zu gehen. Und wir alle sollen es auch für andere sein. Wir brauchen einander darin, uns zu helfen. Naaman wird dann demütig und gehorsam. Da lesen wir, da stieg Naaman hinab und tauchte im Jordan 7-mal unter, nach dem Wort des Mannes Gottes. Da wurde sein Fleisch wieder wie das Fleisch eines jungen Knaben und er wurde rein. Naaman wird nicht nur geheilt, sondern er bekommt die Haut eines jungen Knaben. Ein alter Mann, aber wie von Neuem geboren. Er hat nun etwas mit dem kleinen Mädchen gemeinsam. Er steckt quasi in derselben Haut wie sie. Das Wort nämlich, das hier für junger Knabe verwendet wird, das Wort, das hier für den jungen Knaben verwendet wird, ist dasselbe Wort, was am Anfang für das junge Mädchen verwendet wurde, nur in männlicher Form. Was das meint ist, er kann nun endlich die Welt sehen, Naaman kann nun endlich die Welt sehen und verstehen, wie das Mädchen sie gesehen und verstanden hat. Im Lichte des allmächtigen Schöpfers von Himmel und Erde. Er ist im wahrsten Sinne des Wortes von Neuem geboren, von oben geboren. Wie Jesus es später einmal zu Nikodemus sagen wird. Und so lesen wir von Naaman und Naaman kehrte zu dem Mann Gottes zurück, er und sein ganzes Gefolge. Und er kam und trat vor Elisa und sagte, siehe doch, ich habe erkannt, dass es keinen Gott auf der ganzen Erde gibt, als nur in Israel. Und nun nimm doch ein Segensgeschenk von deinem Knecht. Elisa aber sagte, so wahr der Herr lebt, vor dem ich stehe, wenn ich es nehmen werde. Und Naaman drang in Elisa, es zu nehmen, doch er weigerte sich. Habt ihr es gemerkt? Nach dem Akt des Gehorsams empfängt Elisa Naaman persönlich. Redet mit ihm von Angesicht zu Angesicht. Im Grunde also eine Veranschaulichung des eben genannten geistlichen Prinzips. Willst du Jesus direkt erleben, ihn mehr in deinem Leben hören, dann fang an, gehorsam zu sein, da wo du es nicht bist. Aber weißt, dass du es eigentlich sein solltest. Ganz banales Beispiel, wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke. Ich war der Meinung, ich müsste ab der fünften Klasse keine Hausaufgaben mehr machen. Und habe immer die Hausaufgaben nur von meinen Mitschülern abgeschrieben und mich durchgekämpft bis zum Abitur. Ja. Hätte ich in der Phase, das ist vor meiner wirklichen Bekehrung gewesen, aber hätte ich Jesus wirklich kennenlernen wollen, mehr erleben wollen in dieser Phase, wäre nicht der richtige Weg gewesen, ihn in irgendwelchen Lobpreis-Events zu suchen und mich ganz ihm auszustrecken, sondern meine Hausaufgaben in seinem Namen treu zu machen. Wenn wir solche Schritte tun und dann beten, ich kann euch versichern, dann hören wir Gott wieder in unserem Leben. Das ist ein geistliches Prinzip, Grundprinzip. Es war das Grundprinzip, was auch Jesu enger Gemeinschaft mit Gott zugrunde lag, dass er den Willen des Vaters tat. Nur deshalb war er so eng mit ihm verbunden. Wenn wir anfangen, endlich wieder gehorsam zu werden, dann hören wir auch endlich wieder seine Stimme in unserem Leben. Doch zurück zu Naaman. Der wusste noch gar nicht, wohin mit seiner Freude und versuchte sich mit seinem irgendwie erkenntlich zu zeigen. Das haben wir eben gelesen. Und Elisa aber weigerte sich, dieses Geschenk anzunehmen. Denn Gottes Heil, seine Rettung, kann man nicht kaufen. Sie ist von Anfang bis Ende reine Gnade. Damit hatte Naaman nur ein kleines Problem. Denn wir alle lieben Gnade. Aber wir hassen es, wenn wir sie brauchen. Wir alle lieben Gnade, aber wir hassen es, wenn wir sie brauchen. Gnade ist wundervoll, aber auch beschämend. Unerträglich schön. Menschen tun uns schwer damit. Aber man kann Gottes Gnade nicht mit Gütern oder Taten ausgleichen. Man kann sie nur annehmen und danach in demütiger Dankbarkeit sein Leben zu Gottes Ehre leben. Mit einer Herzenshaltung, die Jesus einmal so ausdrückte, seinen Jüngern sagt: Sprecht, wir sind Diener, weiter nichts. Wir haben nur unsere Pflicht getan. Da sagte Naaman: Wenn also nicht, dann möge man deinem Knecht doch die Traglast eines Maultiergespannes Erde geben. Denn dein Knecht wird nicht mehr anderen Göttern brandopfern und Schlachtopfer zubereiten, sondern nur noch dem Herrn. In dieser einen Sache wolle der Herr deinem Knecht jedoch vergeben. Wenn mein Herr in das Haus Rimmons geht, um sich dort niederzubeugen, dann stützt er sich auf meinen Arm und auch ich beuge mich nieder im Hause Rimmons. Wenn ich mich nun dabei niederbeuge im Hause Rimmons, dann möge doch der Herr deinem Knecht in dieser Sache vergeben. Das Irritierendste gleich mal ganz vorweg: Die Sache mit der Erde ist noch typische Logik eines Götzendieners, der nur in Lokalgeistern denkt. Durch die Erde möchte er sich Gottes Gegenwart bei sich zu Hause sichern. Vielleicht auch sehr positiv ausgelegt ist es so, dass er seinen alten Altar niederreißen möchte und wirklich was Neues aufbauen möchte und nicht einfach nur einen Ersatz hinstellen möchte für Gott. Und deshalb diese Erde dort aufschütten möchte, um Jahwe, von nun an Jahwe anzubeten. Wir sehen also an seinem Denken und an dieser Situation, wie wichtig es eigentlich ist, wenn Leute frisch zum Glauben kommen, dass sie Mentoren haben im Geistlichen, die ihnen zur Seite stehen und ihnen helfen, im Glauben zu wachsen. So auch wie ein Naaman noch ein bisschen falsche Vorstellung hat. Doch der Rest von Naamans Aussage ist absolut phänomenal. Er möchte keinem Gott mehr opfern als nur Jahwe. Und noch dazu merkt er von ganz alleine, dass das bedeutet, dass das Verbeugen vor irgendeinen Götzen eine Beleidigung gegenüber Gott wäre. Das ist die Erkenntnis des ersten und zweiten Gebotes, ohne dass ihm das jemals jemand gesagt hat. So sieht echte Bekehrung aus. Gottes Gesetz gleich in unser Herz geschrieben. Naaman ist wirklich von Neuem geboren. Denn wenn wir uns die Götzendiener sonst angucken, ein Götzendiener kann einfach so sich auch vor anderen Götzen niederwerfen. Vielleicht helfen die ja auch noch. Das interessiert den Götzen nicht, wenn ich mich vor dem niederwerfe. Das Denken ist also wirklich fundamental neu, was Naaman hier hat. Dass es diesen einen nur gibt und nur diesen einen. Und alle anderen eigentlich nichts sind, wie es ja auch die Bibel immer wieder sagt. Nichts. Weil es aber wohl zu Naamans Pflichten als so hoher General zu seinen Pflichten gehörte, seinen alt gewordenen König zu stützen, so bittet er in diesem Moment dann um eine Ausnahme. Spricht aber von Vergebung und Schuld in diesem Kontext, wo er sich, wenn sein König sich auf ihn stützt und sich verbeugt und er sich mitverbeugen muss vor dieser Götzenstatue Rimmon. Naaman spricht dort von Schuld. Das ist ganz, ganz wichtig. Denn sowohl in der muslimischen als auch in der buddhistischen Welt in Thailand gibt es zurzeit eine Strömung, die immer größer wird unter Missionaren, die versuchen, die Schwelle zum Christwerden niedriger und niedriger zu hängen, damit die Leute sich doch endlich bekehren. Sie sagen, dass Muslime weiterhin sich Muslime nennen können und dass Buddhisten sich weiter als Buddhisten bezeichnen können und in ihre Tempel gehen können und vor den Figuren niederwerfen können. Sie müssen nur innerlich im Herzen zu Jesus beten. Das ist eine ganz große Missionsströmung aktuell, sowohl in der arabischen Welt als auch bei uns in Thailand. Die Idee dahinter: Wenn die Leute ihre Identität nicht aufgeben müssen, dann erleben sie ja keine Verfolgung und dann bekehren sich auch mehr. Aber das ist eigentlich teuflisch. Das ist durch und durch eigentlich teuflisch. Und weit, weit entfernt von dem, was Naaman hier erbittet. Und Elisa scheint Naamans Aufrichtigkeit zu sehen, denn er antwortet ihm zum Schluss: Geh hin in Frieden. Und so geht Naaman los und zieht zurück nach Damaskus. Wie erreicht man also einen Götzendiener? Noch einmal zusammengefasst. Erstens, Rettung ist gar nicht unsere Sache. Es ist Gottes Sache. Er plant. Aber wir können Werkzeuge sein in seiner Hand. Werkzeuge werden in seinem Plan, wenn wir uns bereithalten. Wie das kleine Mädchen. Gott gebraucht Nöte als zweites, damit Menschen offen werden für ihn. Gott benutzt Menschen, die im Glauben stehen, als Wegweiser zu ihm. Und wer dieser Wegweisung dann folgt, der kann bei Jesus ankommen. Doch mit dem Anklopfen an sich ist es nicht immer getan. Rettung verlangt Buße, verlangt Abkehr von Sünden und Schritte des Gehorsams. Wer aber diesem Aufruf zur Umkehr dann wirklich Folge leistet, der wird ganz sicher das Wunder der Reinigung, der Heiligung von Sünde erfahren und Jesus persönlich kennenlernen. Ihm persönlich begegnen. Ein allerletztes Wort zum Schluss. Wer die Geschichte von Naaman kennt, der weiß, dass sie eigentlich noch nicht zu Ende ist. Dass mit seiner Abreise eben noch nicht zu Ende ist. Denn auf dem Heimweg gebraucht Satan einen Menschen, um Naamans Erkenntnis der Gnade Gottes ganz doll zu betrüben. Darum kann es vielleicht wert sein, sich für den Nachhauseweg heute zu wappnen. Hat Gott dir heute irgendetwas aufs Herz gelegt? Dann mach dich bereit, dass diese Sache angefochten wird. Vielleicht sogar noch heute. Mach dich dafür bereit, dass die Anfechtung kommen wird, wenn du es wirklich umsetzen möchtest. Aber wenn du das im Blick hast, mag es vielleicht gelingen. Amen. Ich würde zum Abschluss noch beten. Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass wir dein Wort haben und in so vielen Facetten haben, dass wir von dir lernen dürfen, dass du uns erinnerst, dass du uns Menschen bei dir hältst, die wir so schnell wie Schafe vor dir davonlaufen. Wir danken dir, dass du uns gefunden hast und wir bitten dich, dass du uns gebrauchst zu Wegweisern für andere. So viele um uns herum kennen dich nicht. So viel Leid um uns herum sehen wir und könnte von dir behoben werden. Wir bitten dich, Herr, gebrauche uns und zieh uns dafür ganz nah zu dir. Amen.